have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und boy oh boy, haben wir was zu besprechen. Das historischste, das größte Comeback in NBA Finals History. Die New York Knicks gewinnen Spiel 4 im Madison Square Garden, der sich in ein absolutes Tollhaus verwandelt hat in den letzten Minuten dieser Partie. Gegen die San Antonio Spurs, 3-1 Führung, jetzt geht die Serie zurück nach Texas und ich habe unglaublichen Bock, dieses Spiel jetzt zu besprechen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und mir gegenüber virtuell natürlich Julius Schubert, den ich jetzt erstmal frage, mein Freund, erstens, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Morgen und zweitens, what the hell?
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Ich bin ähnlich wie du und ähnlich wie wahrscheinlich der absolut überwiegende Teil aller NBA-Fans immer noch ein wenig geschockt von dem, was da heute Nacht im New Yorker Madison Square Garden in Midtown Manhattan passiert ist. Du hast es gerade schon angesprochen, das größte NBA-Finals-Comeback. Vor diesem Spiel kam es 58 Mal vor in den Playoffs, dass ein Team mit mindestens 27 Punkten zur Pause führte. Und in all diesen 58 Games gewann dann auch das Team mit dieser hohen Führung. Heute Nacht geschah es zum 59. Mal und die San Antonio Spurs sind das erste Team, das diese Führung nicht über die Ziellinie bringen konnte. Es gibt einiges zu besprechen. Ich habe richtig Bock, das Ganze mit dir jetzt durchzukauen. Davor aber natürlich die Frage, wie geht's dir?
Auch mir geht es wunderbar. So, ich glaube, die Liebe zu diesem Sport, die ja nicht nur uns beide verbindet, sondern uns auch verbindet mit den sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern, die ist an einem solchen Morgen noch einmal etwas stärker. Unfassbar, was wir da gesehen haben. Ich war leider in zweierlei Hinsicht leicht gespoilert. Ich glaube, du bist ja sowieso jemand, dem es jetzt nicht so wichtig ist, spoiler-free dann am Morgen Real Life zu gucken. Mir eigentlich schon. Ich war erstens gespoilert, dass ich war heute Morgen kurz bei meiner Mom und habe dann dort das Spiel geguckt, während sie bei der Arbeit war und eine Putzfrau da war, ist ja auch egal warum. Und ich komme rein und sag ihr dann, sie fragt dann, ja, arbeitest du jetzt was, brauchst du meinen Schreibtisch? Ich sage, nee, ich gehe ins Wohnzimmer, ich gucke mir das Spiel von heute Nacht noch an. Und meine Mom, die mit Basketball überhaupt nichts am Hut hat, sagt mir dann, ja, das Sensationsspiel. Und ich so, ich weiß, nein, hör auf zu reden, ich weiß nichts. Also ich wusste, dass irgendetwas Krasses passieren muss, wenn sogar meine Mom das am Morgen direkt mitbekommen hat und es als Sensationsspiel bezeichnet. Und dann wusste ich, weil ich dann so dieses würdelose, ich habe dann an ihrem Fernseher die NBA-App runtergeladen und aufgemacht und so weiter und habe dann so würdelos meine Hände vorm Bildschirm, so mein eigenes Sichtfeld verdeckt, um nicht gespoilert zu werden, bis ich diesen Slider in der NBA-App betätigen kann. Meine Hände haben aber leider nicht ganz den ganzen Bildschirm abgedeckt und ich habe dann bei den Spurs die 106 stehen sehen. Also ich wusste, dass die Spurs 106 Punkte machen und ich wusste, dass irgendwas Krasses passiert. Und trotzdem war natürlich die Art und Weise und es hätte ja auch sein können, dass die Spurs mit 106 zu 105 gewinnen und dem krassesten Comeback in Finals History ganz knapp von der Kippe springen oder so. Aber ich habe dann schon, gerade als so dieser erste Run gestartet hat. Es war die ersten drei Viertel noch ganz cool, weil ich dachte mir, okay, vielleicht haben die Spurs einfach mit 106 zu 75 oder so gewonnen und haben halt, und so sah es ja aus am Anfang des Spiels. Und als dann aber die Knicks angefangen haben im dritten Viertel mit diesen ersten kleineren Runs und mit dem Drehen, mit dem Wenden des Blattes, dann dachte ich mir schon, okay, wahrscheinlich wird es hier zum Comeback kommen auf irgendeine dramatische Art und Weise. Und trotzdem war ich dann weggeblasen, wie es kam. Der OG Anunoby-Tip-In mit, weiß ich nicht, einer Sekunde noch auf der Uhr. Kurz zuvor der OG Anunoby-Chase-Down-Block gegen die Aaron Fox. Zwei Szenen, über die wir gleich natürlich sprechen müssen. Wir wollen natürlich in die Tiefe gehen und uns die X's and O's angucken und so weiter, aber ich glaube, das würde einem solchen Spiel nicht gerecht werden, wenn wir damit jetzt direkt reinstarten, sondern wir müssen, glaube ich, erstmal kurz einordnen, was da für ein Wahnsinn passiert ist, wie der Madison Square Garden, den wir ja noch so ein bisschen kritisiert hatten, fast schon nach Spiel 3, völlig explodiert ist, wie die Knicks offensichtlich ein Team sind, weil das war jetzt auch nicht das erste relativ verrückte Comeback, das sie hatten in diesen Playoffs. Wir erinnern uns an Spiel 1 gegen Cleveland, da waren es nur 22 Punkte, aber da war es ähnliche Umstände und ähnliche Aussichtslosigkeit eigentlich im früheren Spielverlauf. Und sie kommen hier zurück. Und natürlich müssen wir auch darüber sprechen, dass das dann auf der anderen Seite der Medaille ein historischer Einbruch war, der San Antonio Spurs. Ja, ihr merkt, wir müssen hier, glaube ich, noch ein bisschen unsere Gedanken sortieren nach diesem verrückten Geschehen. Fang doch gerne mal damit an, Julius. Was wollen wir reinstarten mit diesen Szenen in den letzten Sekunden? Möchtest du reinstarten mit irgendeiner bestimmten Personalie? Ich würde es dir überlassen, wo wir die Reise losgehen lassen.
Vielleicht ganz kurz noch so ein paar Quick Facts, um das Ganze einzuordnen. Und dann lass uns ja sehr gerne in die Schlussphase reinspringen. Es ist die erste Finals-Serie seit 15 Jahren, in der die ersten vier Spiele allesamt mit einem Unterschied von 10 Punkten oder weniger ausgegangen sind.
Geil.
Das ist jetzt das vierte superspannende Spiel in Folge mit einer wahnsinnig packenden Schlussphase. Und es gibt eine Welt, nicht die Welt, die wir haben, aber eine Parallelwelt, in der die Spurs hier mit 3-1 führen könnten, wenn Wemby in Spiel 2 nicht den Ball wegwirft und wenn man nicht so wahnsinnig viel verkackt hätte und so wahnsinnig viel schiefgelaufen wäre in der Schlussphase von Spiel 4 heute Nacht. Die Spurs hatten 76 Punkte in der ersten Halbzeit und 30 in der zweiten. Das ist die größte Differenz in einem NBA Finals Game ever. Und sie verspielten zum fünften Mal in dieser Postseason eine zweistellige Führung. Das ist Rekord in der Play-by-Play-Era. Sicherlich kein Rekord, den man gerne jagt und den man jetzt gerne innehat. Aber es zeigt so ein bisschen nicht nur das, was du gerade angesprochen hast, dass die Knicks ein Team sind, was anscheinend sehr, sehr gut darin ist, Comebacks zu starten und Comebacks auch erfolgreich dann zu beenden, sondern auch, dass die Spurs anscheinend ein Team sind, das nicht unbedingt ihre große Stärke darin hat, solche zweistelligen Führungen dann am Ende auch in Siege umzumünzen. Wir hatten letztes Jahr am Beispiel der Pacers eine sehr schöne Folge gemacht, wo wir auch so ein bisschen in die Psychologie rein sind von Teams, die anscheinend sehr gut darin sind, Comebacks zu starten, und haben generell mal so ein bisschen darauf geschaut, warum denn hohe Führungen anscheinend nicht mehr so viel bedeuten, wie das damals der Fall war. Das war sicherlich historisch, was die Pacers letztes Jahr gemacht haben. Den Knicks ist es jetzt zum zweiten Mal gelungen. Bei den Pacers war das ja häufig so 10 Punkte in den letzten anderthalb Minuten oder so aufgeholt und nicht 30 Punkte gefühlt aufgeholt innerhalb von einer Halbzeit. Aber die Knicks scheinen ebenfalls so ein Team zu sein, und das hatte ich letzte Folge ja auch gesagt gehabt. Das war im Supporter-Feed, glaube ich, dass die Knicks halt ihre Identität haben und dass sie bei ihrer Identität und bei ihren Stärken bleiben, auch wenn sie hinten liegen. Und dass sie konstant sind und abgebrüht sind. Und das hat man, denke ich, wieder gesehen, während die Spurs am Ende erneut sehr unerfahren wirkten, sehr jung und wild und verrückt wirkten, sowohl was die Spieler angeht, als auch den Coaching-Staff. Aber wir müssen natürlich reinspringen direkt in die Schlussphase. Also was De'Aaron Fox da gemacht hat, dass er sich entschieden hat, mit einem leicht verstauchten Knöchel hier ins Laufduell zu gehen und zu probieren, den Korbleger im Ziel unterzubringen, während OG Anunoby direkt dahinter war, ist eine absolut fatale Entscheidung gewesen. Und was diese Entscheidung in meinen Augen noch fataler macht, ist ja nicht unbedingt nur, dass das Risiko, dass es schief geht, so riesig ist, sondern selbst wenn es geklappt hätte, wäre das jetzt nicht unbedingt ein wahnsinnig gutes Szenario gewesen für San Antonio. Also jetzt so schnell wie möglich einen Abschluss zu nehmen, dann führst du mit 3 Punkten.
Ja.
Das ist ja am Ende auch kein Dagger. Das entscheidet ja am Ende das Spiel auch bloß nicht.
Du gibst den Knicks ja dadurch dann mehr Zeit, um sogar noch auszugleichen, ja.
Das stört mich nämlich am meisten. Also selbst wenn es geklappt hätte, wäre es nicht so geil gewesen. Und das macht diese Entscheidung unfassbar dämlich. Und was er stattdessen quasi hätte machen müssen, ist versuchen wegzurennen von jedem möglichen Knicks-Defender.
Ja.
Und so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen und sich dann faulen zu lassen. Weil dann kriegst du halt die Freiwürfe, hast aber viel, viel mehr Zeit von der Uhr genommen. Und das wäre der deutlich bessere Case gewesen. Und dass er das so probiert hat, es ist kein J.R. Smith NBA Finals Game 1 2018 Moment. Aber das ist eine absolut fatale Fehleinschätzung und Fehlentscheidung gewesen. Und natürlich im Umkehrschluss ein Championship-Winning-Play von OG Anunoby, der dann natürlich am anderen Ende direkt danach noch so ein Play gemacht hat, und zwar, dass er dann den Inbound erst reingebracht hat zu Jalen Brunson und dann den Offensiv-Rebound sich schnappte und den Ball reingetippt hat, und auch da wieder, da gehen dann 2 Spurs-Verteidiger auf Brunson, und wir hören das immer wieder. Wir haben das, oder ich habe das auf YouTube auch schon das eine oder andere Mal angesprochen gehabt. Der gefährlichste Spieler in so einer Situation ist der Inbounder. Und du darfst auf gar keinen Fall den Inbounder, nachdem er den Ball reingebracht hat, vergessen. Denn wir haben hier eine Situation gehabt, wo Anunoby den Ball reinbringt und dann ohne Gegenwehr, ohne Matchup, ohne zugeteilten Spurs-Defender einfach machen konnte, was er wollte, zum Korb gegangen ist und da quasi den Ball reingetippt hat.
Ja.
Und das innerhalb von wenigen Sekunden zwei so große Plays von OG Anunoby, und wir können vielleicht gleich noch darüber reden, wie sein Finals-MVP-Case eventuell aussehen könnte. Aber hier zwei solche Plays von OG Anunoby hintereinander zu haben und zwei so massive Fehler des Spurs, einmal von Fox am einen Ende und dann, dass niemand Anunoby ausboxt am anderen Ende, das hat ihn das Genick gebrochen. Aber es sind natürlich nicht nur diese Sequenzen jetzt in den letzten Sekunden gewesen, sondern dass man generell in diesem vierten Viertel nur Mist gebaut hat, dass Fox die Luft aus dem Ball rausgedribbelt hat am Ende, dass man, während man die letzten 4 Minuten des Spiels im Bonus war, nicht den Korb attackiert hat, dass man es nicht geschafft hat, Victor Wembanyama vom Perimeter fernzuhalten in diesen letzten Minuten, dass Dylan Harper so gut wie nicht einmal den Ball berührt hat in diesen letzten Minuten und De'Aaron Fox, die mit Abstand meisten Touches hatte, in den letzten Minuten. Die Spurs haben dieses Spiel nicht erst durch diese zwei Plays in den letzten Sekunden verloren. Sie haben es verloren, weil sie in der zweiten Halbzeit historisch eingebrochen sind, komplett ihre Identität verloren haben, komplett den Plot verloren haben, ihren roten Faden verloren haben, während die Knicks, angetrieben natürlich von der Crowd, hier ein paar Adjustments gemacht haben. Wir werden gleich sicherlich noch über Alvarado unter anderem reden müssen. Mhm. Aber weil die Knicks halt einfach auch wieder in den entscheidenden Momenten das erwachsenere Team waren, das bessere Team waren, das coolere Team waren. Was sind deine Gedanken?
Bei dieser letzten Szene, der Fox Drive, stimme ich dir zu 100% zu. Das wäre vielleicht minimal noch eine andere Geschichte, wenn da jetzt Landry Shamet oder Alvarado gestanden wäre. Aber dass du gegen den wahrscheinlich aktuell besten, nicht Wembanyama heißenden Verteidiger auf der Welt zu diesem Drive ansetzt, mit dem, wie du gerade völlig richtig, wie ich finde, analysiert hast, mit diesem eigentlich relativ geringen potenziellen Outcome, das ist schon eine Entscheidung, die ihm sicherlich nachgehen wird und die den Spurs sicherlich nachgehen wird. Und dann auf der anderen Seite, da würde mich deine Meinung interessieren. Nicht nur, dass man den Inbounder OG Anunoby in dem Moment völlig aus den Augen verliert, was, wie ich dir auch recht gebe, ein katastrophaler Fehler war. Ich liebe in der Situation den Spurs-Ansatz nicht, dass man Wemby an Mikal Bridges gestellt hatte zu Beginn dieses Out-of-Bounds-Plays und dann ja offensichtlich der Plan war, Wemby, sicherlich hätte man versucht, das irgendwie zu vermeiden, also wenn sich jetzt Vassell fantastisch um den Screen hätte kämpfen können, dann wäre er sicherlich am Brunson gewesen, aber man hat relativ bereitwillig diesen Switch abgegeben, dass Wemby zu Brunson rausgeswitcht ist. Und im ersten Moment verstehe ich den Gedanken schon irgendwo und im ersten Moment hat man vielleicht den Instinkt zu sagen, boah, das war kein guter Shot von Brunson, der da mit 4-5 Sekunden auf der Uhr, oder zu dem Zeitpunkt waren es dann noch 3-4 Sekunden auf der Uhr, diesen Dreier über den ausgestreckten Arm von Wemby nimmt. Aber es bedeutet ja im Umkehrschluss eben auch, dass Wemby nicht mehr am Korb steht. Und in dem Szenario, weil man nämlich Wemby mit Vassell und den 3 Point Guards hat spielen lassen, niemand unterm Korb steht, der irgendwie rebounden kann, kompetent, gegen einen Towns, der dann zum offensiven Brett sich durchmarschiert und natürlich dann vor allem gegen Anunoby, der aus dem Hintergrund kommt und sich durchmarschiert. Ich weiß nicht, ob dann nicht der bessere Ansatz gewesen wäre, vielleicht Castle an Brunson ranzustellen oder Castle an Bridges, um dann diese Action zu switchen. Castle, der über das gesamte Spiel hinweg, das war einer der großen Faktoren in meinen Augen, dass Castle Foul Trouble hatte und in dieser Phase, in der dann die Knicks angefangen haben ranzukommen, nicht auf dem Feld stand und Brunson verteidigen konnte. Und dass du Wemby dann versuchst, so wie du es ja über weite Strecken dieses Spiels immer wieder auch gemacht hast, einfach am Korb zu behalten für den Fall dieses Rebounds. Weil du führst mit einem Punkt. Und wenn dann Brunson einen Stepback-Hero-Ball-Dreier über Castle hinweg oder über Vassell hinweg trifft und dich schlägt, okay, dann ist es vielleicht so. Aber dass du da den Offensiv-Rebound und den Tipp kassierst und damit dann zurückliegst, das ist vielleicht, wenn du mit 2 Punkten führst, auch nochmal was anderes, dass du sagst, wir nehmen unbedingt den Dreier weg und gehen vielleicht das Risiko ein, den Ausgleich zu kassieren. Ich hatte dann relativ schnell Gedanken, okay, ich hätte das anders gemacht. Ich hätte versucht, Wemby am Korb zu lassen und eben den Korb zuzumachen und das offensive Brett oder mein defensives Brett zu schützen. Was ist deine Meinung dazu bei diesem letzten Play?
In meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, du machst es so, wie die Spurs gemacht haben und hast Wemby draußen an Brunson, bei dem man sich relativ sicher eigentlich sein kann, dass er auf den Jumper geht.
Ja.
Wenn wir auch ein bisschen zurückgehen in die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Brunson ist jemand, der diese Shots am Ende liebt und der in der Regel dann auch sich für Pull-Up-Jumper entscheidet und nicht den Korb attackiert. Und da dann Wemby draußen zu haben, als jemand, der natürlich diesen Wurf mit seinen langen Armen besser contesten kann als jeder andere. Das verstehe ich schon. Wenn du dich aber für diese Idee entscheidest, dann darf De'Aaron Fox halt nicht zum Double-Team kommen.
Mm.
Ich meine, die Idee dahinter war eventuell irgendwie, sollte Brunson es doch irgendwie via Drive probieren gegen Wemby, dass man dann halt zumindest ihm diesen einen Weg so ein bisschen abschneiden kann, dass Wemby ihm quasi so den Drive über rechts dicht macht und Fox kommt ja dann quasi von links. Aber wenn du halt schon sagst, wir wollen Wemby da draußen haben, dann musst du Wemby auch genug vertrauen, dass er das alleine schafft. Und wer weiß, ob Fox Ananobi jetzt wahnsinnig erfolgreich ausboxen hätte können, aber sich in seinen Weg zu postieren, hätte hier vielleicht schon einiges verändert gehabt. Und mal ganz abgesehen davon, warum steht De'Aaron Fox überhaupt auf dem Parkett?
Das wäre mein nächster Punkt. Warum gehst du dann nicht mit Keldon Johnson oder mit Carter Bryant oder Champagne, jemand, der dann auch in der, also ich verstehe, dass du jetzt nicht Cornette draufstellst in so einer Situation, weil du halt wahrscheinlich alles switchen möchtest. Aber warum dann nicht jemand wie Carter Bryant, der dann wenigstens in Sachen Ausboxen und in Sachen Rebound mehr mitbringt als die, ich nenne jetzt Vassell einfach auch mal einen Guard, als die vier Guards, die sie dann da hingestellt haben.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Zumal die Knicks ja zum Beispiel auch Brunson dann für diese letzte Situation, wo die Spurs ja dann auch nochmal gefumbled haben, am Ende, da haben die Knicks ja Brunson zum Beispiel auch runtergestellt. Also man kann schon seinen, in Anführungszeichen, Star-Point-Guard in so einer defensiv wichtigen Possession vom Parkett unternehmen. Das scheint halt aber niemand Mitch Johnson gesagt zu haben. Also ja, da musste wahnsinnig, wahnsinnig viel schief gehen. Aber es ist halt alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Wie gesagt, ich habe nichts gegen diese Entscheidung, Wemby da draußen stehen zu lassen. Aber dann musst du halt wirklich schauen, dass du absicherst. Du kannst nicht deinen besten Rebounder draußen stehen lassen und dann nicht absichern. Du musst eins von beiden auf jeden Fall machen. Und das haben die Spurs nicht getan und sie haben mit bitterböse dafür bezahlt. Sehr teuer dafür bezahlt.
Sehr, sehr teuer dafür bezahlt. Wahrscheinlich, weil ich denke, du kannst durchaus den Case machen, wie dieses Spiel gelaufen ist, wie die Spurs losgelegt haben. Selbst wenn sie am Ende nochmal einen kleinen Run zugelassen hätten. Aber nehmen wir mal an, sie kriegen das einigermaßen souverän über die Bühne nach dieser unfassbaren ersten Halbzeit. Dann gehst du mit einem 2-2, mit jeglichem Momentum, was es nur irgendwie gibt, fährst du zurück nach San Antonio. Ich denke, und das hattest du in unserer letzten Folge gesagt im Supporter-Feed, dann wären die Spurs hier der Favorit gewesen für den restlichen Verlauf der Serie. Dann wären die ersten beiden Spiele für den Moment erstmal wieder vergessen gewesen. Du hast es ausgeglichen und du hast das Momentum und du hast Mittel und Wege gefunden, diese Knicks einzuschränken. Und so reden wir jetzt über ein historisches Comeback und über einen historischen Fumble und über Wemby, der nicht mehr geil war offensiv in der zweiten Halbzeit. Die Spurs, die komplett eingebrochen sind an beiden Enden des Parketts in der zweiten Halbzeit. Und die Knicks, deren Brust jetzt nicht breiter sein könnte. Und ich nehme das jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, aber meine Prediction ist, dass die Knicks Spiel 5 in San Antonio gewinnen werden. Ich glaube, dass dieses Ding mit 4-1 ausgeht. Ich glaube nicht, dass diese Niederlage sich überkommen lässt aus Spurs Sicht. Und ich glaube, dass die Knicks das jetzt einfach in den Sonnenuntergang zu Ende reiten, die Geschichte. Das war, ja, einfach unfassbar.
Ja, schwer jetzt hier Predictions zu machen, wie es jetzt ganz genau weitergeht. Aber klar, dass die New York Knicks jetzt hier der overwhelming Favorite sind, sollte klar sein. Und wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ich hatte es angesprochen in unserer Supporter-Analyse nach Spiel 3. Wer auch immer dieses Spiel 4 gewinnt, gewinnt in meinen Augen die Serie. Es sah lange Zeit so aus, als ob die Spurs dieses Team hätten sein können. Es sind jetzt am Ende des Tages die New York Knicks geworden. Das war ein Spiel, was diesem Team noch sehr, sehr lange, ja, wie sagt man,
nachhängen wird?
Nachhängen, ja, nennen wir es nachhängen, wird schwer, so etwas wahrscheinlich zu verkraften. Aber auch hier, du hast jetzt eine Situation, Wemby, du hast gerade schon gesagt, ist wahnsinnig eingebrochen. Wemby hat 23 der 24 Minuten in der zweiten Hälfte gespielt. Du hast mit, wie ich ja gesagt habe, 27 Punkten geführt im dritten Viertel. Warum ist das so, dass Wemby jetzt hier so viele Minuten unbedingt spielen muss?
Und am Ende glaube, man hat sich ein bisschen verzockt.
Ja.
Ich glaube, die Idee war, okay, wir lassen ihn jetzt noch ein paar Minuten drauf, jetzt noch ein paar Minuten drauf, machen den Sack komplett zu und dann kann er runter für den Rest des Spiels. Ich glaube, und da hat man sich jetzt rückblickend gesehen, einfach ein bisschen verzockt, denke ich.
Man hat sich auch damit verzockt, dass als Stefan Castle sein viertes Foul sich abgeholt hat, kurze Zeit nachdem das dritte Viertel anfing, dass man dann Kelton Johnson reingebracht hat und nicht Dylan Harper. Mhm. Es ist crazy, was für ein Unterschied von Tag und Nacht diese Offensive ist, ob Dylan Harper auf dem Parkett steht oder nicht. Wieder ein fantastisches Spiel gemacht, war einer der großen Schlüssel für diese mehr oder weniger perfekte erste Hälfte, die man gespielt hat. 8 von 12 aus dem Feld, plus 12 in seinen Minuten, aber wieder nur 32 Minuten gespielt. Und dann quasi so Fox als einzigen Perimeter-Creator auf dem Parkettschnitt zu haben, als dann halt Castle runter musste, hat halt auch nicht wirklich funktioniert. Also, dass man Dylan Harper anscheinend nicht vertraut in entscheidenden Phasen und entscheidenden Momenten, ist, denke ich, ein großes, großes Problem. Die Knicks haben dann OG Anunoby an De'Aaron Fox rangestellt, was den halt komplett eliminiert hat. Aber ja, viele Coaching-mäßige Fehlentscheidungen auf der einen Seite, während die Knicks von sehr, sehr guten Coaching-Entscheidungen auf der anderen Seite profitieren konnten. Wollen wir kurz über Alvarado reden, der einer der großen Game-Changer in diesem Spiel war, in der Schlussphase auf dem Parkett stand, immer wieder Ballscreens für Jalen Brunson gestellt hat, Wemby immer wieder vom Korb weggezogen hat, als sekundärer Creator agiert hat an einem Abend, an dem man von Karl-Anthony Towns nicht viel bekommen hat, von Mikal Bridges nicht viel bekommen hat. Ohne Alvarado gewinnen die Knicks dieses Game in meinen Augen nicht.
Ja, absolut verrückt, dass er dann diese große Rolle eingenommen hat in der Schlussphase. Man wollte zwei Ballhändler auf dem Feld haben, um Brunson zu entlasten. Mikal Bridges konnte dieser Ballhändler heute nicht sein, hatte erneut ein sehr schlechtes Spiel. Und Anunoby hat natürlich absolut abgerissen, das muss man vielleicht auch einmal kurz erwähnen, nicht nur in dieser Schlussphase mit diesen beiden Aktionen, sondern auch generell 33 Punkte, 7 seiner 9 Dreier getroffen, 10 von 15 insgesamt auf dem Feld. Aber er ist halt nicht derjenige, der dann mit dem Ball in der Hand, außer ab und zu mal Closeout attackieren und Midrange-Pull-Up oder so, der die da am Perimeter kreieren kann. Und Alvarado so als Outlet zu haben, wenn Brunson dann entweder gedoppelt wurde oder nicht vorankam gegen Castle und Co., das war schon wahnsinnig wichtig. Plus 11 in seinen etwas unter 16 Minuten. Und wie du sagst, dass er gerade dann auch in dieser Schlussphase auf dem Feld stand. Das war ein riesen, riesen Faktor. Und so einen Dude von der Bank zu haben, der dann eben liefern kann, wenn deine Starter nicht liefern. Oder wenn Bankspieler, die eigentlich in der Hackordnung über ihm stehen, Landry Shamet, Miles McBride, nicht liefern. Ihn dann zu haben, den du allein im vierten Viertel 9 Minuten 40 auf dem Feld stehen hast. In diesem vierten Viertel 3 von 3 aus dem Feld, 2 Dreier getroffen, 3 Assists, 2 Rebounds, 3 Fouls. Ja, großes, großes Shoutout an den Hometown Boy, für den das sicherlich hier ein großes Ding war. Aber ein Gedanke noch kurz zur Schlussphase. Weißt du, wer ich glaube, der glücklichste Mann in New York ist, jetzt nach diesem Sieg? Weil OG Anunoby war es schon mal nicht. Der war genauso nonchalant auf der Pressekonferenz, wie wir ihn zum Beispiel damals in Frankfurt gegenüber sitzen durften. Also für den hat es keinen so großen Unterschied gemacht. Wenn die Knicks die Knicks dieses Ding verlieren, dann wird der Josh Hart Layup, den er verwirft zur potenziellen Führung, Der wird genauso rauf und runter gespielt, wie jetzt der OG-Tip-In rauf und runter gespielt wird. Und das wäre, glaube ich, eine Szene gewesen. Es gibt so ein paar Spieler in NBA-History, die dermaßen definiert sind von einem Shortcoming. Du hast vorhin J.R. Smith genannt. Das ist vielleicht jemand, den man anführen kann in dieser Diskussion. Nick Anderson für die Magic damals, der seine Freiwürfe verwirft und die Magic ein Finals-Spiel verlieren. Es gibt so manche so Rollenspieler, die dann einfach von dieser einen Aktion definiert werden. Und ich glaube, das hatte das Potenzial, sowas zu sein. Wenn die Knicks das Ding hier aus der Hand geben und dann natürlich im weiteren Schritt die Finals verlieren, das wäre richtig, richtig übel gewesen. Und ich glaube, Josh Hart kann sich sehr glücklich schätzen, dass es am Ende dann anders kam und dieser verworfene Layup nur eine Fußnote, eine Randnotiz wahrscheinlich bleiben wird.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Bevor wir jetzt noch so ein paar andere Punkte ansprechen und wie versprochen natürlich auch so ein bisschen in die X's and O's und die Adjustments reingehen, ein Hinweis mal wieder von unserem treuen Partner Holy, der jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft, die heute startet, Julius. Ich bin gehypt, gespannt wie ein Flitzebogen als großer Fußballfan und Fußballjournalist. Natürlich alle 4 Jahre das große Ereignis. Und auch Holy lässt es sich nicht nehmen, hier zur WM eine coole Kampagne rauszuhauen. Es gibt zum einen 3 neue Hydration-Sorten, Blueberry, Apricot und Green Apple. Vor allem auf den Green Apple freue ich mich sehr. Ich glaube, das könnte so ein richtig schöner, erfrischender Apfelschorle-Vibe werden. Es gibt zum berühmt-berüchtigten Starter-Set Deluxe, was wir euch immer wieder hier an die Hand geben, 59,99 kostet das Ding mit allen möglichen Milkshakes, Hydrations, Energy Drinks und Iced Teas. Einmal das komplette Sortiment im Grunde zum Durchprobieren. Mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, nicht nur auf diese Geschichte, zahlt ihr nur 54 Euro. Und jetzt während dieser WM-Kampagne gibt es zum Starter-Set Deluxe einen gratis Thermoshaker im sehr cleanen, schwarz-goldenen Deutschland-Design dazu. Und es gibt eine Kampagne, eine Aktion, ein Special für die Tage nach den Deutschlandspielen. Am Tag, nachdem Deutschland gespielt hat, das erste Deutschlandspiel wird am Sonntag um 19 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, stattfinden, gegen Curaçao, gibt es für jedes Tor, das die DFB-Elf erzielt, ein gratis Produkt am Folgetag bei eurer Bestellung dazu. Deswegen der Hinweis von Herzen, wenn Deutschland spielt und wenn Deutschland Tore schießt und selbst wenn Deutschland keine Tore schießt, gibt es trotzdem ein gratis Produkt dazu. Am nächsten Tag einfach mal bei Holy vorbeischauen, eine Bestellung abgeben im Wert von mindestens 60 Euro Mindestbestellwert und dann gucken, dass ihr da noch ein bisschen gratis Stuff abgegriffen kriegt. Ja, wie gesagt, ich freue mich riesig auf die Fußball-WM. Das Wetter scheint wieder besser zu werden. Richtig schöner Fußball-Vibe im Sommer. Und da passt Holy natürlich perfekt dazu. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Code DS für 10% auf alles. Schaut da gerne mal vorbei. Tut euch was Gutes und unterstützt uns damit auch ein bisschen indirekt.
Yes, sir. Worüber wollen wir noch reden?
Ich denke aus deutscher Sicht, dass wir Ariel Hugh-Porty gesehen haben. Das war zum einen natürlich schön, zum anderen irgendwo aber auch unschön, weil das sicherlich nicht der Plan war, der New York Knicks. Und weil Ariel einem da auch fast schon ein bisschen leid tun konnte. Ich denke, er hat es gut gemacht, hat einen Block eingesammelt in seinen 3 Minuten. Vielleicht einfach generell so ein bisschen diese erste Halbzeit noch besprechen. Weil bei aller gerechtfertigten Kritik nach diesem großen Einbruch, die erste Halbzeit war absolut verrückt, was die San Antonio Spurs da gespielt haben. 76 Punkte, du hast es vorher schon angesprochen. 14 Dreier getroffen, was ein NBA-Finals-Rekord war für eine Halbzeit. 18 Assists bei 28 Field Goals, was ich auch immer eine schöne Kennzahl finde. Mhm. Der Ball lief, es hat alles funktioniert. Wemby war stark. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass, und das war dann der Grund, warum eben Hugh-Porty gebraucht wurde, Karl-Anthony Towns hat sehr schnell 2 Fouls eingesammelt, hat insgesamt nur 7 Minuten spielen können, weil er dann in der ersten Halbzeit noch auch so noch sein 3. Foul kassiert hat. Mitchell Robinson als Backup wurde dann, als die Knicks oder als die Spurs im Bonus waren, wurde dann auch mal wieder Hackemich gespielt, 4-mal an die Freiwurflinie, alle 4 verworfen. Hatte auch nicht so wirklich den Impact gegen Wemby, wie man sich's vorstellen könnte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sowohl Ariel Hugh-Porty als auch Jeremy Sochan gesehen haben in dieser ersten Halbzeit. Also Mike Brown hat da wirklich nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung geben könnte. Es hat alles nicht so wirklich viel gebracht. 76-49 stand es zur Halbzeit. Und dann ist halt in der zweiten Halbzeit das passiert, was wir jetzt eben gerade auch schon besprochen haben. Vielleicht aus der X's and O's Sicht Adjustments. Wir haben das erste Mal, glaube ich, in dieser Serie wirklich regelmäßig mehrere Possessions am Stück OG Anunoby gegen Wemby gesehen. Mhm. Das war dann eine Karte, die Mike Brown sich entschieden hat zu spielen. Was halt, ja, in dieser ersten Halbzeit, wie gesagt, leider nicht so wirklich funktioniert hat, aber was, glaube ich, etwas sein könnte, was wir jetzt auch in Spiel 5 mehr sehen als bislang im Verlauf der Serie.
Hat, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich funktioniert. In Hälfte 1 oder in Hälfte 2 ist man davon auch wieder ein bisschen weggegangen und hat OG vor allem an De'Aaron Fox gestellt, ein Adjustment, auf das dann wiederum die Spurs und auch Fox überhaupt keine Antwort hatten. Das war eine nahezu perfekte erste Halbzeit. Vielleicht noch hinzufügen zu den Stats, die du gerade angebracht hattest. Es waren auch nur 2 Turnover in dieser ersten Halbzeit. Der Ball lief, man hat immer wieder den Korb attackiert, rausgekickt, Closeouts attackiert, Vorteile entstehen lassen, erweitert und schlussendlich Kapital daraus geschlagen. Dass man nach so einer historischen ersten Shotmaking-Halbzeit nicht auch in Hälfte 2 wieder 14 von 26 Dreiern im Ziel unterbringt, war klar, dass man in irgendeiner Art und Weise abkühlt, war, denke ich, auch einzukalkulieren. Dass man einfach die Dreier nicht mehr getroffen hat und mehr Turnover vielleicht produziert hat hier und da, das hat ihnen nicht das Genick gebrochen, sondern dass man, wie ich ja schon gesagt habe, komplett von dem, weggegangen ist, was einen so stark gemacht hat in der ersten Halbzeit, dass man organisierte Offense hatte, Plays gelaufen ist, dass man immer wieder Wemby und Fox an den Ball kommen hat lassen mit schon einem Vorteil an der Hand, dass man am anderen Ende Wemby immer wieder nah am Korb behalten hat. So, die Spurs hatten großen Erfolg darin in der ersten Hälfte, Wemby immer wieder am Korb zu halten, Wemby immer wieder roam zu lassen, ihn rauszuhalten aus diesen Pick-and-Roll-Possessions. Und in der zweiten Halbzeit hat das halt überhaupt nicht mehr funktioniert und Wemby hat sich immer wieder am Perimeter gefunden und Wemby musste immer wieder in Space verteidigen und weiter draußen weg vom Korb. Ich würde jetzt hier gar nicht mal so viel versuchen zu analysieren und über strategische Adjustments zu reden und über X's und O's zu reden, weil du halt manchmal es auch einfach so simpel erklären kannst, dass einfach ein Team den Faden verliert und aufhört, das zu machen, was sie halt am besten können und dass sie einfach einknicken und wir haben ihre mentale Stärke zwar gelobt, auch immer wieder in den letzten Tagen und Wochen, aber dass sie einfach nicht auf der Höhe sind in einer Phase, in der sie unbedingt auf der Höhe hätten sein müssen. Wenn du jetzt noch irgendwelche anderen großen strategischen Dinge besprechen möchtest oder gesehen hast, können wir das sehr gerne machen, aber für mich ist das jetzt nicht der ganz große Hauptgrund gewesen, sondern dass die Knicks mit Rückenwind und mit ihrer Confidence diesen Vorsprung immer kleiner haben werden lassen, während die Spurs einfach aufgehört haben, das zu machen, was sie am besten können und das, was sie ja auch erst in diese Position gebracht hat, eine hohe Führung zu haben. Das verstehe ich halt immer nicht. Du erspielst dir eine hohe Führung und dann versuchst du zu verwalten, dann versuchst du wegzugehen von dem, was dir diese Führung überhaupt erst eingebracht hat. Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, aber ist vielleicht ein Problem, was jüngere Teams häufig mal haben. Und die Spurs sind nach wie vor ein sehr junges und sehr unerfahrenes Team, sowohl was die Spieler auf dem Parkett angeht, als auch ihren Head Coach.
Ja, absolut. Ich bin auch der Meinung, dass das, wie ich auch eingangs gesagt habe, glaube ich, so einem Spiel auch nicht gerecht werden würde, wenn man jetzt ins kleinste Detail jede Rotation und jedes X und jedes O hier irgendwie unter die Lupe nimmt. Witzigerweise stand das ungefähr so in meinen Notes, aber halt kurz vor der Halbzeit. Also so nach dem Motto, weil da dachte ich dann noch, dass das historische Spiel oder das Sensationsspiel, das meine Mutter mir angekündigt hatte, dachte ich noch, okay, sieht aktuell so aus, als wäre das halt einfach ein unfassbarer Blowout, den die Spurs da in New York feiern. Und dann hatte ich mir aufgeschrieben, so hey, das waren jetzt nicht die weltbewegenden Adjustments auf beiden Seiten. Manchmal ist es halt einfach so, dass es auf der einen Seite alles funktioniert und auf der anderen Seite nichts funktioniert. Und ironischerweise war das dann auch in der zweiten Halbzeit der Fall, nur halt andersrum. Also ja, absolut ein verrücktes Geschehen, das wir da beobachten durften. Und noch ein kleines Shoutout, noch ein Shoutout, du hast es auch gerade schon getan, an Dylan Harper und erneut das Unverständnis, warum der Mann dann in der zweiten Halbzeit so wenig gespielt hat. Harper war aufs ganze Spiel gesehen, 8 von 12 aus dem Feld, 21 Punkte, 3 Assists, 4 Rebounds und hat dann aber in der zweiten Halbzeit, und da war er buchstäblich der einzige Spurs-Spieler, der mit 40% halbwegs normal aus dem Feld getroffen hat. Der Rest der Mannschaft war nämlich bei 20%. Oder die Mannschaft an sich war bei 20%, inklusive Harpers 2 wenigstens Feldversuchen, die erfolgreich waren. Plus minus in der zweiten Halbzeit, Harper mit minus 11 in seinen 15 Minuten. Noch humaner als der Rest. Da sehen wir viele minus 22, minus 23, minus 27. Und dass er dann aber von den Top 6 Dudes in der Rotation, also inklusive Champagne, inklusive Vassell, inklusive Castle, obwohl der Foul Trouble hatte, und inklusive vor allem Fox, das hast du am Anfang gesagt, die wenigsten Minuten sieht in dieser zweiten Halbzeit, das ist für mich leider sehr, sehr unverständlich. Und ich sehe auch nicht so wirklich eine Erklärung. So, der Mann war heute wieder in der ersten Halbzeit überragend. Er war in der zweiten Halbzeit der Einzige, der noch halbwegs irgendwie auf normalem Niveau performt hat. Ja, es ist schade irgendwie, dass anscheinend zu wenig Vertrauen in Richtung dieses fantastischen 19-Jährigen geht. OG, du hast das Stichwort OG Finals MVP Case in den Raum geworfen. Willst du die Frage einfach selber beantworten? Was glaubst du, wie steht's um seinen OG, um seinen Finals MVP Case?
Er ist für mich bisher der beste Nick-Spieler in diesen Finals. 24 Punkte pro Abend, 4 Rebounds, 2,5 Stocks, trifft 78% True Shooting, 56% Dreier, über 90% an der Freiwurflinie, während er der beste Defender dieses Teams ist. Du hast immer das Gefühl bei ihm, wenn so ein Wurf wirklich reingehen muss, dann geht er rein. Du hast nie Zweifel und diese Zweifel hat man bei Brunson und die Zweifel hat man bei Karl Anthony Towns. Er liefert immer ab, wenn du ihn brauchst. Er taucht nicht unter. Er ist, wie gesagt, ihr bester Two-Way-Spieler. Ob er jetzt am Ende diesen Award gewinnt, wird sicherlich auch davon abhängen, was jetzt in Spiel 5 und potenziell darüber hinaus passiert. Aber wenn man jetzt rein mal darauf schaut, wer bisher diese wichtigsten, größten Plays hatte und wer bisher wirklich der eine Dude ist, auf den sie sich in jeder Situation verlassen können, dann ist er das. Es ist schwierig, weil Brunson hat sein Case als Nummer 1 der Offensive. Towns war Finals-MVP-Favorite wahrscheinlich so nach den ersten beiden Games. Mhm. Schwer zu sagen, vielleicht hilft das dann eher jemanden wie Jalen Brunson, wenn diese drei so ausgeglichen sind, weil er halt der Star ist und er der Top-10-Spieler ist. Aber was OG in diesen Playoffs und generell macht, seitdem er in New York ist, ist nicht von dieser Welt. Der Dude ist einer der besten Spieler in der Geschichte der NBA, der nie zum All-Star gewählt wurde. Er macht sich gerade ähnlich wie Towns und Brunson und Josh Hart und Co. unsterblich in New York. Und er sollte auf jeden Fall mal in der ernsthaften Diskussion sein, hier Finals-MVP-Votes auch abzubekommen. Oder was sagst du dazu?
Stimme ich dir zu. Vor allem, weil eben solche Momente, wir haben es vor 2 Jahren bei Jaylen Brown gesehen. Wir haben es auch letztes Jahr bei Jalen Williams gesehen, der, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie 2 Stimmen bekommen hat für einen Finals-MVP, weil er eben dieses eine krasse Spiel hatte mit seinen 40, also hat generell gute Finals gespielt, aber dieses eine krasse Spiel, was dann halt einfach im Kopf geblieben ist, das hilft tendenziell schon. Ich glaube ähnlich wie du, dass die, auch jetzt die Performance heute von Brunson, die war einfach gut genug, um jetzt nicht sagen zu können, OG Anunoby hat den Knicks dieses Spiel gewonnen, sondern OG Anunoby und Jalen Brunson haben den Knicks dieses Spiel gewonnen. Und dass dann, wie du so richtig sagst, overall einfach dazu kommt, dass Brunson der bessere Spieler ist, der Spieler ist, mit dem das alles losgeht. Ähnlich wie auch diese Tatum-Brown-Geschichte damals, wo dann in unseren Augen ja zum Beispiel auch Brown zu Unrecht Finals MVP geworden ist. Das wäre vielleicht ein bisschen in den Augen von vielen eine ähnliche Geschichte, wenn jetzt OG tatsächlich Finals MVP werden würde. Aber ich bin bei dir, dass er absolut einen verdienten Case hat und wahrscheinlich jetzt dann die Top 2 mit Brunson ausmacht, weil Towns auch heute wieder, wir haben die Foul Trouble angesprochen, die er sehr früh hatte, das hat dazu geführt, dass er nur 25 Minuten gespielt hat. In diesen 25 Minuten war er wahnsinnig effizient aus dem Feld, 4 von 5, aber es war jetzt keine überragende Towns-Performance. Er hatte 3 Turnover im Vergleich zu 2 Assists. Am Ende dann eben doch nur 13 Punkte in seiner geringen Spielzeit, also es war jetzt kein Spiel, dem Karl-Anthony Towns so wahnsinnig seinen Stempel aufdrücken könnte. Es waren ganz klar Brunson und OG heute, die dieses Spiel für die Knicks gedreht und dann gewonnen haben. Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute Nacht und wir hoffen natürlich, aus neutraler Sicht ist zu hoffen, dass die Spurs zurückkommen können, am Leben bleiben können. Wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, das war jetzt zu viel mental, dieser Einbruch, diese Niederlage. Ich glaube, dass die Knicks jetzt einfach durchrollen, aber was weiß ich schon, das könnte natürlich genauso gut sein, dass die Spurs zurückkommen. Aus neutraler Sicht wäre es uns zu wünschen, weil dann bekommen wir ein Spiel 6 im Madison Square Garden, was dann bedeuten würde, dass die Knicks die Chance haben, zu Hause die Championship zu gewinnen. Oder vielleicht sogar ein Spiel 7 in einer dann sehr, sehr sicher, also jetzt schon ziemlich legendären Finals-Serie, was die ersten 4 Spiele angeht. Sollte es hier jetzt noch zu einem Spiel 7 kommen, dann wird das eine wahnsinnig legendäre Finals-Serie werden. Wir warten mal ab, was da noch so passiert.
Es wäre sehr, sehr schade, wenn diese krasse, spannende Serie zwischen 2 Teams, die sich bisher größtenteils auf Augenhöhe begegnen, in 5 Spielen enden sollte. Es ist immer schwer, ein Team komplett quasi abzuschreiben, wenn sich diese beiden Teams, wie ich ja gerade gesagt habe, den Großteil der Zeit so auf Augenhöhe begegnen.
Ja.
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig unrealistisch, dass die Spurs jetzt die nächsten 3 Spiele gewinnen. Es ist fast ausgeschlossen. Aber es ist halt nicht komplett auszuschließen. Sie haben Spiel 5 zu Hause, vor heimischer Kulisse. Und wenn du dann auf ein Spiel 6 schaust, es ist immer leicht zu sagen, aber dann macht viel von dem noch einmal, was jetzt so gut funktioniert hat in der ersten Hälfte. Und dann bringt's halt über die Ziellinie. Wie gesagt, es ist, und es ist nicht wie bei den Cavaliers und Knicks in der letzten Runde, wo Danny Atkinson dann meinte, ja, analytically würden wir jetzt 2-0 führen, whatever, das ist halt Bullshit gewesen, weil die Cavaliers halt überhaupt nicht auf Augenhöhe mit den Knicks waren. Mhm. Aber wenn du jetzt mal diese dämlichen Crunch-Time-Fehler mal rausnimmst, die du natürlich nicht rausnehmen kannst, aber wenn du einfach mal auf das spielerische Level dieser beiden Teams schaust, für den absolut überwiegenden Teil der Minuten, dann sind das zwei sehr, 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 sehr ähnlich gute Mannschaften. Und man darf nie ausschließen, dass dann eventuell die nächsten Spiele in dieser Serie dann eher in die andere Richtung gehen. Die Spurs hätten jedes dieser vier Games gut und gerne auch gewinnen können. Sie haben nur eines dieser Games gewonnen. Wenn die nächsten 1, 2, 3 Spiele auch Games werden, die Spurs gut und gerne gewinnen können und sie die halt dann gewinnen, dann kann es hier sehr schnell gehen. Spiel 5 hat man zu Hause, Spiel 6 ist dann wieder auswärts. Man hat ein Auswärtsspiel gewonnen, man hätte das andere gewinnen müssen. Spiel 7 wäre zu Hause. Wie gesagt, es ist wahnsinnig unwahrscheinlich und ich bleib dabei, wer Spiel 4 gewinnt, gewinnt die Serie und ich tippe aktuell auch sehr stark auf die Knicks. Aber man darf ein Team nie unterschätzen, das ähnlich gut ist. Man sollte generell niemanden je unterschätzen, aber erst recht kein Team, was ähnlich gut ist wie man selber. Das heißt, die Knicks wären gut daran beraten, hier den Sack zuzumachen, weil du nicht unbedingt den Spurs nochmal Hoffnung geben möchtest, weil du nicht unbedingt dann nochmal nach New York zurück willst, in den Spiel 6 rein und den Spurs dort die Chance geben möchtest, ein Spiel 7 zu Hause zu erzwingen. Das heißt, einfach diesen Sack, einfach in Anführungszeichen zumachen, das Ding gewinnen, in Spiel 5 das Ding abhaken und den großen Titel holen, weil du so einem jungen, wilden Team nicht Momentum und Hoffnung geben möchtest. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich wahnsinnig. Wir werden am Sonntag auch dann natürlich die Analyse nach Spiel 5 direkt frühmorgens raushauen.
Ja.
Wir werden das Ganze im Supporter-Feed machen. Wir bleiben in unserem Rhythmus immer abwechselnd in diesen Finals. Das war jetzt heute eine öffentliche. Die nächste wird dann wieder hinter der Paywall sein. Aber keine Sorge, unsere beiden großen Aktionen laufen weiterhin parallel noch. Und zwar einmal 7 Tage gratis testen und das Ganze erstmal ausprobieren und so ein bisschen auschecken, ob es euch gefällt. Und die andere, noch so lange wie die Finals laufen, gibt es nach wie vor 50% zu sparen auf den ersten Monat oder das erste Jahr bei all unseren 4 Stufen. Diese Aktion endet dann womöglich am Sonntag, wenn die NBA-Saison 2025-26 dann auch eventuell ihr Ende gefunden hat. Womöglich läuft sie noch ein paar Tage länger. Das entscheidet sich erst dann. Also wenn ihr Bock darauf habt, hier Fett zu sparen und euch die ganzen Vorteile bei unserem Patreon nicht entgehen zu lassen, dann macht das am besten noch heute oder morgen oder am Samstag, weil danach kann es auch sein, dass diese Aktion bereits zu Ende ist. Also, wir beide hören uns am Sonntag wieder.
So ist es.
Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich mich auch. Ich habe gerade noch einen Post auf Instagram gesehen, das vielleicht als Schlusswort. 23,8 Millionen Zuschauer. Das war das meistgeschaute Game 3 einer NBA-Finals-Serie seit 1998. Wir erinnern uns, Last Dance, Jordan und so. Da war das Interesse relativ hoch. Und das zu Recht. Wir erleben richtig, richtig geile Finals. Und das geht hoffentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag so weiter. Wie Julius sagt, wir werden das für euch im Supporter-Feed auf Patreon begleiten. Wir haben Bock, wir hoffen ihr auch. Bis dahin, Freunde, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Happy WM-Start an alle Fußballfans da draußen. Schaust du dieses Eröffnungsspiel heute Abend an?
Nein.
Okay, okay. Aber Deutschland dann am Sonntag, oder?
Na, ich bin Sonntag busy, aber die Deutschlandspiele werde ich mir, denke ich mal, schon geben, wenn ich Zeit habe bei dieser WM. Aber ich würde wahrscheinlich nicht extra dafür Zeit machen, wahrscheinlich.
Das ist natürlich enttäuschend, aber verstehe ich ja. Also, enttäuschend, Julius, dass dich Deutschland gegen Curaçao nicht vom Hocker reißt.
Ja, also der 12-jährige Julius hätte da jetzt auch absolut gar kein Verständnis für, aber es ist, wie es ist.
Freunde, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für all euren Support. Wie gesagt, happy WM-Start. Gerne Holy abchecken mit der WM-Kampagne, die dann jetzt heute angefangen hat. Das habe ich, glaube ich, vorher gar nicht gesagt. Heute, 11.06.12 Uhr, geht das Ding los, wenn ihr diese Folge auf den Ohren habt in ein paar Stunden. Dann ist es also schon soweit. Gerne vorbeischauen. Gerne bei Patreon vorbeischauen. Und dann hören wir uns hoffentlich im Supporter-Feed, wenn ihr denn wollt, am Sonntag. Bis dahin, Double Step Back Out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.